als jede Armee. Aegon hat das vor 300 Jahren auf dem Feld des Feuers bewiesen.
Ich weiß, was Aegon bewiesen hat. Ich trage mich mit der Absicht, ebenfalls einige Dinge zu beweisen.
Dany wandte sich von ihm ab und drehte sich zu dem Sklavenmädchen um, das demütig neben ihrer Sänfte stand.
Hast du einen Namen oder musst du jeden Tag einen neuen aus einem Fass ziehen?
Das gilt nur für die Unberührten, sagte das Mädchen.
Dann ging ihr auf, dass die Frage in Hochvalyrisch gestellt worden war. Sie riss die Augen auf.
Oh! Heißt du etwa O?
Nein, euer Gnaden, vergebt dieser Sklaven ihre Äußerung. Der Name eurer Sklavin lautet Missandei, aber...
Missandei ist von diesem Augenblick an keine Sklavin mehr. Ich lasse dich frei. Komm, setz dich zu mir in die Sänfte. Ich möchte mich mit dir unterhalten.
Rakaro half den beiden hinein, und Dany zog zum Schutz vor Staub und Hitze die Vorhänge zu.
»Wenn du bei mir bleibst, kannst du mir als Zofe dienen«, sagte sie, als die Sänfte sich in Bewegung setzte. »Ich würde dich an meiner Stelle behalten, damit du für mich sprichst, so wie du für Kratznys gesprochen hast. Aber du darfst meine Dienste verlassen, wann immer du möchtest, wenn du Vater oder Mutter hast, zu denen du lieber zurückkehren willst.«
»Dieses Mädchen wird bleiben«, sagte Missandei. »Dieses Mädchen, es gibt keinen Ort, wohin ich gehen könnte. Ich wäre glücklich, euch zu dienen.«
»Freiheit kann ich dir bieten, aber keine Sicherheit«, warnte Dany. »Ich muss die ganze Welt durchqueren und Kriege ausfechten. Vielleicht wirst du Hunger leiden, vielleicht wirst du krank werden und möglicherweise findest du den Tod.«
»Valar Morghulis«, sagte Missandei in Hochvalyrisch.
»Alle Menschen müssen sterben«, stimmte Dany zu, »doch nicht so bald, und darum dürfen wir beten.«
Sie lehnte sich in die Kissen und ergriff die Hand des Mädchens.
»Sind diese Unberührten wirklich ohne Furcht?«
»Ja, euer Gnaden.«
»Du dienst jetzt mir. Stimmt es, dass sie keinen Schmerz empfinden?«
»Der Wein des Mutes tötet solche Gefühle. Zu dem Zeitpunkt, da sie ihren Säugling töten, haben sie ihn bereits seit Jahren getrunken.«
»Und sind sie gehorsam?«
»Gehorsam ist alles, was sie kennen. Wenn ihr ihnen befehlt, nicht zu atmen, fällt ihnen das leichter, als nicht zu gehorchen.«
Dany nickte.
»Und wenn ich sie nicht mehr brauche?«
»Euer Gnaden?«
»Wenn ich meinen Krieg gewonnen und den Thron erobert habe, der meinem Vater gehörte, schieben meine Ritter das Schwert in die Scheide und kehren auf ihre Burgen zu ihren Gemahlinnen und Kindern und Müttern zurück, in ihr normales Leben. Aber diese Eunuchen haben kein Leben. Was soll ich mit 8000 Schaften Eunuchen anstellen, wenn es keine Schlachten mehr zu schlagen gibt?«
»Die Unberührten sind gute Leibwächter und exzellente Wachen, euer Gnaden«, sagte Missandei. »Und es ist nicht schwer, für so hervorragende Soldaten einen Käufer zu finden.«
»In Westeros werden keine Männer gekauft oder verschachert, hat man mir erzählt.«
»Bei allem Respekt, euer Gnaden, Unberührte sind keine Männer.«
»Wenn ich sie weiterverkaufen würde, woher wüsste ich dann, dass sie nicht gegen mich eingesetzt werden?« fragte Dany herausfordernd. »Würden sie das tun? Gegen mich kämpfen, mir sogar ein Leid zufügen?«
»Wenn es ihnen ihr neuer Herr befiehlt? Sie stellen keine Fragen, euer Gnaden. Alle Fragen sind ihnen ausgetrieben worden, sie gehorchen.«
Das Mädchen sah bedrückt aus.
Wenn ihr sie nicht mehr braucht, euer Gnaden könnte ihnen befehlen, sich in ihre eigenen Schwerter zu stürzen.«
»Und selbst das würden sie tun?«
»Ja.«
Missandei war sehr leise geworden.
»Euer Gnaden.«
Dany drückte ihre Hand.
»Dir wäre es lieber, wenn ich das nicht von ihnen verlangen würde.
Warum?«
»Warum sorgst du dich um sie?«
»Dieses Mädchen sorgt sich nicht. Ich, euer Gnaden,
sag es mir.«
Die kleine Dolmetscherin senkte den Blick.
»Drei von ihnen waren früher meine Brüder, euer Gnaden.«
»Dann hoffe ich, dass deine Brüder genauso tapfer und klug sind wie du.« Sie lehnte sich in ihre Kissen zurück und ließ sich von der Sänfte ein letztes Mal zurück zur Balerion tragen, um dort ihre Angelegenheiten zu ordnen.
Und zurück zu Drogon.
Grimmig verzog sie den Mund. Es folgte eine lange, dunkle, windige Nacht. Dani fütterte wie immer ihre Drachen, doch sie selbst hatte keinen Appetit. Eine Weile weinte sie allein in ihrer Kabine, dann trocknete sie ihre Tränen lange genug, um sich ein weiteres Mal mit Grolio zu streiten. »Magister Illyrio ist nicht hier«, musste sie ihm schließlich sagen. »Und wenn er es wäre, könnte mich das auch nicht umstimmen. Ich brauche diese Unberührten dringender als diese Schiffe, und ich werde mir kein Wort mehr zu diesem Thema anhören.« Danach wollte sie schlafen, damit sie am folgenden Tag gut ausgeruht wäre. Doch nachdem sie sich eine Stunde lang rastlos in der stickigen Enge ihrer Kabine in ihrer Koje hin und her geworfen hatte, war sie von der Hoffnungslosigkeit dieses Unterfangens überzeugt. Vor ihrer Tür stieß sie auf Argo, der im Licht einer schaukelnden Öllampe eine neue Sehne an seinem Bogen anbrachte. Rakaro saß mit gekreuzten Beinen neben ihm und schärfte seinen Arak mit einem Wetzstein. Dani ließ sie mit ihren Tätigkeiten fortfahren und ging hinauf auf Deck, um die kühle Nachtluft zu genießen. Die Mannschaft ließ sie in Ruhe und ging ihrer Arbeit nach, doch bald gesellte sich Ser Jorah an der Reling zu ihr. »Er ist niemals weit«, dachte Dani. »Ihr kennt meine Stimmungen nur allzu gut.« »Khaleesi, ihr solltet schlafen. Morgen wird ein heißer, harter Tag, das kann ich euch versprechen. Ihr braucht eure Kräfte.« »Erinnert ihr euch noch an Eroi?« fragte sie ihn. »Das Mädchen aus Lazarin?« »Sie haben sie vergewaltigt, und ich habe sie daran gehindert.